Happy Shooting, Folge 494. Eier wurden zerlegt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Der Sound war noch ein bisschen auf die Bremse gedrückt, aber jetzt ist es besser.
Das wird eine schnelle Sendung heute.
Eine super schnelle Sendung. Wusch!
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, weil du hast Internet.
Ich habe schnelles Internet, deswegen muss ich auch weg. War schön mit euch, dass wir mal wieder drüber gesprochen haben, über Fotografie im Allgemeinen. Tschüss Chris, macht's gut, bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, Happy Shooting und tschüss.
Na gut. Du lädst jetzt parallel irgendwie Betriebssysteme runter und Zeug.
Ja, ich lasse hier einfach parallel irgendwelche Kinoblockbuster in 4K streamen, weil ich es kann.
Ich bin natürlich jetzt ein bisschen, also du hast jetzt hier schneller als ich.
Ja, ich habe offiziell 140 und es kommt auch fast durch.
Also 100/40.
Ja, ja. 100 runter, 40 rauf. Wir haben eben mal durchgemessen, so 83 runter kamen durch, während wir hier noch am Mumblen sind.
Boah.
Das ist schon ganz okay.
Ja. Ja, dadurch wird jetzt alles besser.
17 Jahre habe ich gewartet.
17 Jahre.
Ich muss mir direkt eine kleine Träne verkloren.
Jens als alter grauer Mann.
Ach, sehr schön, dass ich das noch erleben darf.
Gut, der Boris hat schnelles Internet. Wir freuen uns alle mit und haben heute trotzdem eine schöne Sendung. Und zwar haben wir... Oh, ein Live-Geräuschrätsel.
Oh, du willst ein Geräuschrätsel?
Ich mache ein Live-Geräuschrätsel.
Du musst dir ein bisschen den Ton wegnehmen.
Und ihr dürft alle mitraten, was das
Moment,
ist.
Moment, ich darf auch noch eine Kapitelmarke setzen.
Ist auch nur ganz kurz.
Geräuschrätsel, mach mal. Mach nochmal.
Mehr gibt's nicht.
Gar nicht schlecht.
Klingt zumindest schwer beeindruckend.
Das könnte jetzt eine Handnähmaschine sein, oder?
Ist es. Hey, scheiße, ich muss ein anderes finden.
Verdammt.
Ja, ihr seid hier live dabei. Wir nehmen diese Sendung auf vom 31. Januar 2017. Und dürft uns natürlich hier wieder live Fragen reinwerfen auf Twitter unter HSFrage, also Hashtag HSFrage, Google Plus, Facebook und im Slack-Kanal HSFragen. Und schickt uns weiter Audiokommentare.
Ja, sehr gerne. Audiokommentare sind immer sehr, sehr schön. Haben wir nämlich einen bekommen, der ist ja gar nicht diesmal dran. Das erklären wir auch gleich.
Wir haben auch Nachträge.
Ja, und zwar... Also ich muss hier nochmal mein Herz ausschütten, ihr seid so klasse. Also die Community ist super und ihr habt richtig, richtig tolle Kommentare hinterlassen zur Folge 493, wo ich ja mal so ein bisschen abphilosophiert habe, zum Beispiel zur Leica M10 über Preise zu Leistung im Allgemeinen und die Leica im Besonderen. Und generell haben wir natürlich auch die Leica vorgestellt, was erzählt, und der Michael hat da eine schöne Ergänzung. Zum einen sagt er hier Zitat, ihm gefällt der Leica-Beitrag zur M10. Das fand ich schon mal sehr schön.
Der arbeitet auch für Leica.
Siehst du, das finde ich gleich doppelt schön.
Sage ich jetzt nur so Full Disclosure, weil...
Das ist super, das ist gleich doppelt schön, weil dann weiß er mit Sicherheit, dass ich ja ansonsten eher immer so ein bisschen Anti-Leica von meiner Einstellung war. Das scheint sich gerade so ein bisschen zu drehen aus verschiedenen Gründen, aber das werden wir dann
im
Laufe des Jahres verfolgen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich eine kaufe, aber ich kann so langsam verstehen, warum man es tut.
Ach so.
Und dann schreibt er weiter, das ISO-Rad, da hatten wir ja gesagt, das geht ja bis 6400, und dann gibt es diese Einstellung M, wo wir so ein bisschen gerätselt hatten, was die denn wohl tut. Mhm. Und das haben sie wohl ganz clever gelöst, denn wenn du auf M gehst, dann kannst du den zuletzt im Menü eingestellten ISO-Wert verwenden. Das heißt, du kannst im Menü dir einen High-ISO-Wert aussuchen, da kannst du ja hochgehen bis, weiß ich nicht, 50.000 oder was das war. Und den zuletzt eingestellten Eintrag vom Menü, den merkt er sich auf M. Also man könnte sagen, M wie merken. Und das ist natürlich schön, weil dann hast du einen weiteren Wert. für die Kirche oder so. Ist doch ganz nett. Und er schreibt, dass der Sensor für die M10 neu entwickelt wurde. Das habe ich inzwischen in vielen Tests gelesen. Das ist wahrscheinlich so eine Info, die halt so von Leica rausgegeben wird. Mich würde ja mal interessieren, was jetzt wirklich so speziell an diesem Sensor ist. Also es scheint zumindest kein Standard-Sony-Sensor zu sein, wie bei vielen anderen Kameras, sondern eine Entwicklung, eine Eigenentwicklung für Leica. Finde ich ganz interessant. Da müsste man mal so ein internes Gespräch mit so einem Techniker führen, Michael, wenn du da was vermitteln kannst. Bin ich mal so privat daran interessiert.
Ja.
Der Udo hat auch noch was zur Leica geschrieben in den Kommentaren. Da hat er nämlich geschrieben, ich habe selbst noch welche aus den 50er Jahren, Objektive meinte.
Objektive, ja.
Objektive für die Leica. Die funktionieren auch noch an der M10. Das verstehe ich unter einer Systemkamera. Das ist natürlich tatsächlich beeindruckend. Ist ähnlich wie bei Pentax, da gehen ja auch die uralten Objektive noch. Die Handhabung des Messsuchers muss man tatsächlich üben. Wenn man damit aber mal zurechtkommt, ist er sehr schnell.
Du hast ja typischerweise unten an den Leica-Objektiven so eine Kuhle, an die du mit dem Finger quasi hin und her schiebst zum Scharfstellen. Und da ist ja, glaube ich, der komplette Fokusweg ist im recht relativ kurzen Bereich untergebracht.
Ja, genau.
Und damit kommt man aber mit dem Messsucher eben ganz gut zurecht, ja.
Man dreht halt nicht wie bei den normalen Kameras quasi einmal irgendwie ganz rum oder vielleicht sogar mehrfach rum, sondern es gibt so einen gewissen Winkelbereich, den man da abfährt. Da habe ich jetzt gerade ein Interview gesehen hier von Martin Krolop mit Paul Ripke. Und Paul Ripke, der ist ja sehr, sehr intensiver Leica-Nutzer. Und der sagt, er hat sich halt, weil er nur mit einer Brennweite arbeitet, mit dem 28 oder 24, glaube ich, dem 24, hat er sich schon quasi, das ist in seinem Muscle Memory, im Rückenmark, er hält die Kamera quasi gar nicht vors Auge, sondern er guckt halt, wo er hinfokussieren will, dann weiß er ungefähr, wie weit das weg ist und er weiß ungefähr, wo er mit dem Finger den Fokus hinschieben muss, um dann dahin zu fokussieren. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Also sowas kann man damit halt machen, weil du eben Anschlag links, Anschlag rechts hast vom Fokusweg und dann kannst du halt hinschätzen. Dann schreibt er weiter, die Technik ist einmalig und die Verarbeitung ausgezeichnet. Die Optiken sind Weltspitze. Meine analoge M6 wird mich auch noch den Rest meines Lebens begleiten, solange es eben Filme gibt. Eine Kamera fürs Leben eben. Die digitalen M-Kameras haben trotz des klassischen Gehäuses aufgrund der verwendeten Elektronik ein technologisches Verfallsdatum.
Tja, da hat man es ja davon.
Da hat er natürlich recht, ne? Ja, der Kai hat auch was zur Leica geschrieben. Nämlich sagt er, natürlich ist sie ihren Preis wert, denn sonst gäbe es die Firma nicht mehr. Dass sie immer mit einem Ferrari verglichen wird, ist natürlich absurd. Wenn sie mit einem Auto verglichen werden muss, dann natürlich nur mit einem Porsche. Auch diese Firma hat es geschafft, jahrelang mit immer neuen Variationen des 911ers zu überlegen. Auch dieser Wagen ist nicht billig, aber wer einen hat, liebt ihn, so wie eine Leica. Wer sie hat, gibt sie normalerweise nicht mehr her. Und dann freut man sich bei etwas Gutem immer, wenn man es in die Hand nehmen darf. Und diese Lust und die Freude merkt man dann auch. Tja. Wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, ein Vergleich mit einem Porsche wäre auch Quatsch, weil Porsche die Kunden verarscht. Aber so weit wollen wir es jetzt auch gar nicht treiben.
Wir lassen es einfach mal dabei.
Dann hatte ich von Paddy noch gelesen zu diesem ISO-Rad.
Ja.
Das ISO-Rad kannst du nicht aus Versehen verstellen, du musst es hochziehen.
Das habe ich gesehen, das ist ganz schön fummelig.
Und das soll sehr, sehr schwierig und fummelig sein. Er sagt also, da ist noch Raum für Verbesserungen. Also alle freuen sich über das ISO-Rad, dass es überhaupt mal da ist, aber die Mechanik ist wohl noch nicht so. Weiß nicht, ob sich das noch so eingroovt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Mal schauen.
Na gut.
Und HH2012 und Julian haben noch eine Ergänzung, nämlich das will ich ja gar nicht alles wiedergeben. Schaut mal in die Kommentare zur 493. Da gibt es nämlich einen extrem ausführlichen Kommentar zum Thema Bezahlung, Arbeiten gegen Bezahlung oder nicht.
Das ist nicht mehr Leica, das war aber ein
ganz
Thema,
was wir auch ganz generell. Das ging ja eben darum, ist die Leistung ein Preiswert und wenn ja, welchen? Und beide Kommentare fand ich extremst gut. Spiegeln da auch zu fast 100% meine Meinung wieder, nicht ganz. Aber das sollten wir direkt nochmal verlinken, die Folge 493, weil die Kommentare, das sollte nicht verloren gehen. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die so toll hier mit den Kommentaren euch beteiligt habt. Das ist großartig. Hat mir richtig, richtig Freude gemacht. Ich bin richtig versunken in euren Kommentaren. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Gut, ja. Gut. Trigger Trap, nächstes Thema. Lars hat uns geschrieben, dass die Trigger Trap dicht machen. Also das ist ja. diese Kombi aus Smartphone, Software und Adapter für die Kameras, wo du dann die Sensoren deines Smartphones entsprechend verwenden kannst, um Bilder zu triggern, sei das jetzt durch Bewegungen, durch GPS, durch Sound und so weiter. Und ist wohl das letzte Trigger-Trap-Projekt auf Kickstarter zwar durchgegangen, aber dann irgendwie hat doch nicht funktioniert. Da weißt du mehr drüber.
Ja, ich habe da mal kurz nachgelesen, worum es da ging. Das Trigger-Trap ADA oder ADA war das. Das ist so ein modularer Trigger gewesen für verschiedene Kameras. Dann, das ist deutlich überfundet gewesen, also eigentlich sehr, sehr gut. Hat dann diese erweiterten Ziele erreicht, die sie sich gesetzt haben. Aber ich vermute, dass das komplett fehlkalkuliert war, weil sie haben halt sehr, sehr viel Geld gesammelt, aber sie haben dann im letzten Beitrag zu dem Projekt geschrieben, dass sie nun zwar einen funktionierenden Prototyp gebaut hätten, nach relativ langer Zeit, aber die Produktion von Prototypen schon vielfach teurer war. Ich weiß gar nicht, was sie geschrieben hatten, 5- oder 7-fach teurer als geplant oder veranschlagt. Und die Produktion des Moduls dann in Serie würde dann auch irgendwie 3-mal so teuer werden wie ursprünglich geplant und haben gesagt, das können sie halt nicht machen, das funktioniert nicht, können sie nicht durchziehen. Haben dann wohl Refunds gegeben, soweit das noch möglich war vom Rest. Also da war irgendwas faul in der Kalkulation, vermute ich einfach mal. Und sie schreiben in ihrem Beitrag, warum sie jetzt eben zumachen, dass es eben nach diesem fehlgeschlagenen Projekt eigentlich nur noch bergab ging. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum das so ist, ob sie dann keine neuen Ideen hatten oder ob sie dann alle frustriert waren. Es ist, wenn man der Schwung raus ist, weißt du, dann ist das wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Und nun ist es halt offiziell zum 31.01., das nehmen wir hier heute am Dienstag am 31.01. auf, also heute ist der letzte Tag bei denen, dann machen sie zu. Es wird keine weiteren Refunds mehr geben. Es wird für die bestehenden Produkte, wenn ihr schon Kunde seid, keinen Support mehr geben können. Es gibt einfach keine Mitarbeiter mehr. Sie haben viel, viel Mitarbeiter entlassen, um das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten, aber nun hat es halt nicht geklappt. Sie werden da wohl auf die Reddit-Seite weiterleiten, wo man dann wahrscheinlich sich gegenseitig Support geben kann oder so, keine Ahnung. Sie sagen, sie haben noch Restbestände am Lager, so ein paar hundert Stück haben sie noch liegen von dem normalen Trigger-Trap. Und wer was haben will, kann das wohl halt gerne noch kriegen. Ich weiß jetzt nicht dann zu welchem Preis, aber es gibt halt keinen Support oder irgendwas dazu. Nun läuft das Ganze natürlich auch mit Apps unter iOS und unter Android. Und sie haben gesagt, sie werden die Apps im Store halten. Also die werden drinne bleiben. Aber, also damit du die halt weiter benutzen kannst, ne, auch wenn du mal dein Gerät neu aufsetzt. Aber sie werden nicht mehr gepflegt. Das heißt, sie schreiben schon, wenn jetzt ein Betriebssystem-Update kommt, was dazu führt, dass die Software nicht mehr läuft, und das ist in der Vergangenheit durchaus schon mal passiert, dann ist halt Pech, also End of Life quasi. Und sie wurden natürlich auch viel gefragt, ob sie die Software dann nicht Open Source machen können. Und da haben sie geschrieben, das ist durchaus denkbar, aber das ist eben so ein Projekt eben vernünftig zu verwalten, sag ich mal, mit den entsprechenden Branches und zusammenführen und so. Das ist jetzt eben auch nicht so mal, das läuft nicht von alleine. Also du brauchst schon irgendjemand, der da federführend ist. Und ich vermute, wenn sich da jemand zu bereit erklärt, könnte das eine Option sein. Ja, also wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, ja klar, sowas mache ich sowieso beruflich oder im Hobby für verschiedene Projekte, dann sprecht die doch mal an. Wir verlinken da den Blogbeitrag. Da dürfte auch eine Kontaktinformation hinter sein. Das wäre natürlich super, wenn das da zumindest von der Software her weitergeht. Ansonsten war es das, denke ich mal, mit Trigger Trap.
Tja.
Sehr schade.
Ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus Selbstüberschätzung, Creeping, wie nennt man das so schön? Feature Creep?
Ja, vielleicht, ja.
Das noch mehr reinpacken, noch mehr reinpacken, noch mehr reinpacken. Und vielleicht einfach nicht gut genug mit dem Geld jongliert. Also offensichtlich hatten sie dann halt auch nicht das Polster, was man dafür gebraucht hätte, mal einen Fehlstart oder eine Fehlplanung hinzulegen.
Also ich wünsche jedenfalls allen Beteiligten da von Herzen alles Gute. Und es wäre ja nun auch nicht das erste Mal, dass vielleicht aus so einem zugrunde gegangenen Unternehmen etwas Neues wächst. Weil es ist ja Know-how und es ist ja Spaß da. Und wer weiß, vielleicht wird irgendwas Neues gegründet. Schauen wir mal.
Tja.
Es geht weiter mit schlechten Nachrichten.
Ja, die Creative Suite Adobe, also das Paket aus Photoshop und Illustrator und nochmal irgendwie einen ganzen Sack anderer Produkte von Adobe, also die sogenannte Creative Suite, gab es bisher noch zu kaufen, also so richtig im Paket, in der Schachtel sozusagen. Also man konnte tatsächlich, auch wenn es auf der Website eigentlich gar nicht mehr so sichtbar war, beim Support anrufen und so lange rummeckern, bis er dann einem irgendwann gesagt hat, na gut, dann verkaufen wir es ihnen halt so.
Also ich habe das auf der Seite noch gefunden.
Ja, man musste aber schon ein bisschen suchen.
Man das musste wissen, wonach man
zwischen sucht, den Zeilen ja. versteckt und so. Und du konntest das auch nicht. Also ich habe gehört, dass man es tatsächlich direkt auf der Webpage nicht mehr bestellen konnte.
Okay.
Als Schachtel, sondern das irgendwie per Telefon machen musste. Und das ist jetzt aber kein Problem mehr für die Leute, die Schachtel wollen, weil die Schachtel gibt's nicht mehr. Also die Creative Suite wird Cloud-only.
Wahrscheinlich haben sie das Lager abverkauft und jetzt ist es leer. Keine Schachteln mehr da.
Kann sein. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie geht's da weiter? Also speziell was Lightroom angeht. Ich glaube, das ist für die Menschen, die hier zuhören, so dass die wichtigste Frage. Und die Lightroom ist davon, so viel ich gehört habe, noch nicht betroffen.
Derzeit noch nicht. Also die aktuelle Version 6 bekommst du noch als Box. Was mit der Version 7 passieren wird, steht in den Sternen.
Ja, wird, also ich meine. Also
die Tendenz ist klar, nur ist natürlich die Creative Suite auch vom Volumen her, ne, vom Geldvolumen und auch vom Softwarevolumen natürlich ein ganz anderer Schnack als ein Lightroom. Ich kann nur hoffen, dass sie Lightroom so ein bisschen als Fänger immer noch als Box mitnehmen, weil du natürlich mit der Lightroom-Box auch so ein bisschen die Leute kriegst, die sagen, ich will kein Abo, ich will das installieren und nutzen. Du hast aber auch in dieser gekauften Box-Version permanent links oben stehen, jetzt registriere dich doch mal, dann hast du hier toll die Creative Cloud und mach das doch mal. Also es ist eigentlich ein Werbeträger, also so ein Lockmittel. So, probier's doch mal aus, hier 30 Tage kostenlos.
Ja, andererseits ist es teurer für sie, das noch als Box zu verkaufen.
Naja, also ich habe zum Beispiel hab ja auch die Box nicht mehr als Box gekauft, sondern als Download. Ne? Dann kriegst du halt den Code und machst einen Download, installierst lokal. Das könnten sie durchaus weiter so tun.
Tja.
Ja. Ich hoffe, also ich rede mir das gerade so schön, dass Adobe das bitte so weitermacht, weil ich möchte kein Abo haben.
Ich glaube, das ist ein bisschen Pfeifen im Keller. Ich glaube, wir müssen jetzt mal alle ganz kräftig in Richtung Affinity pieksen und sagen, macht mal, dass ihr mit eurer DAM weiterkommt hier.
Ja, die sollen erstmal andere Sachen machen und die müssen auch noch an ihrem RAW-Converter schrauben. Aber das haben wir später. Das nicht mehr in dieser Folge.
Jo.
Ja, also ich hoffe, dass es das weiterhin Standalone gibt aus Gründen. Und ja. Bin ich ganz traurig. Was aber vielleicht nicht so traurig ist, der Kai hat uns geschrieben, Intrepid. Yes. Das sind die mit der günstigen Holzkamera, also Großformat.
Also die Briten mit der, eigentlich ist es ja eine Sperrholzkamera. Eine
Sperrholzkamera, genau.
Aber Großformat, 4x5 Zoll. Yep.
Habe ich ja jetzt hier auch stehen, du hast auch eine, beziehungsweise ich habe sogar zwei. Ne? Mhm. Ja, und Kai hat gesagt, es wird da jetzt wohl auch eine 8x10 Zoll Intrepid geben. Also richtig Großformat. Ist auf den FAQ-Seiten wohl bestätigt worden, schreibt er. Und ich habe meinen Facebook-Beitrag verlinkt, wo schon erste Bilder von so einem rohen Prototypen zu sehen sind. Das ist natürlich schon cool. Ne? Preise weiß ich jetzt noch keine. Bin mal sehr gespannt. Also, dass sie es können, haben sie bewiesen. Mit der 4x5, von daher bin ich da guter Dinge, dass das was wird.
Also der ist vom Design her wohl quasi identisch wie die 4x5 Version, die zweite Version. Die haben ja zwischendurch schon mal ein Update gemacht an der Bauart, so ein bisschen. Und ja, also 8x10 ist natürlich schon geil, aber dann wird das alles, was so hinten dran hängt, schwieriger. Also zum einen musst du natürlich erstmal Film bekommen, bekommst einfach Film nicht mehr in der großen Auswahl für 8x10. Mhm. Und hinterher beim Entwickeln, wo du jetzt noch zur Not deine Kaiser-Entwicklungsdose nehmen kannst und da so mit der Taco-Methode vier mal fünf Sheets reinpacken kannst. geht das dann nicht mehr so einfach. Du brauchst eine größere Entwicklerdose, da musst du, das ist ein ganz anderer Schnack, ein komplett anderer Schnack. Trotzdem ist 8x10 schon, ist mehr Aufwand, aber ist schon auch geil. Also wie es einer meiner Teilnehmer vor ein paar Jahren in Toronto auf einem Großformat-Workshop sagte, der mit der 8x10 daherkam, meinte, twice the effort, double the pleasure.
Ja. Sehr schön. Es passt natürlich ganz gut dazu, denn ich meine auch gesehen zu haben, dass der Amerikaner, der diese Entwicklerdose 4x5 gemacht hat, du hast noch eins von den Exemplaren da bei dir stehen.
Genau.
Also eine extrem flache Dose, wo du eben mit verhältnismäßig wenig Flüssigkeit die großen Negative entwickeln kannst. Der baut wohl auch so eine Dose für 8x10. Mm. Das würde natürlich dann gut zusammengehen. Ne?
Mm. Mm. No, we're talking. Nein, das fange ich jetzt nicht auch noch an.
Ja. Also ich fand's interessant, kann man mal beobachten und werde ich definitiv tun. Mal gucken, ob die da auch auf Kickstarter gehen oder ob die das direkt in ihren Shop stellen.
Werden wir dann sehen.
Mal schauen.
Eine Durchsage vom Hausmeister. Der Hausmeister hat sich gemeldet.
Achtung, eine Durchsage. Genau. Achtung.
Es gibt einen neuen Kanal. Also ich rede vom Slack. Es gibt einen neuen Kanal, der heißt Raw for You.
What?
Also Raute RAW4YOU.
Ja, okay.
OU. Und dieser Raw for You ist ein, da haben die sich im Slack was ausgedacht. Und zwar geht es um das Thema blinde Rohverkostung. Also Leute dürfen ihr Raw hochladen.
Ja.
Und andere sollen es dann bearbeiten.
Nein.
Also so quasi hier ein RAW
machen. Kann ich eine Vorgabe machen?
Weiß ich nicht. Die machen das schon unter sich irgendwie.
Okay. Das nächste Hochzeitsshooting einfach mal bei Slack hochladen?
Ich hatte schon spaßhalber gesagt, Leute, dann brauche ich in Zukunft nichts mehr bearbeiten, sondern dann schmeiße ich einfach alle meine Bilder bei euch rein. Nee, darum geht's natürlich nicht. Also es geht
um einzelne Bilder, ne?
Wohl eher darum, um mal zu sehen, was andere vielleicht denken oder um zu zeigen, wie toll man RAW bearbeiten kann.
Ich finde das toll, ja, oder um was zu lernen. Also dass einer zum Beispiel sagt, Mensch, genau, ich habe das so gemacht, wie hast denn du das hingekriegt und so, dann kann man sich mal drüber unterhalten. Wir haben sowas gemacht bei dem Videopodcast Bildbeurteilung. Da hatten wir eben auch mal ein paar RAWs von den Zuschauern genommen und haben die dann jeder mal bearbeitet und da kamen ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Das war schon interessant. Genau, finde ich gut, dass das dann hier im Slack fortgeführt wird.
Also macht ruhig mal, dafür ist der Slack ja auch da, um solche Spielwiesen aufzumachen und sich da so ein bisschen auszutoben. Und wer da mittoben möchte, der möge sich einfach auch für den Slack mit anmelden. Das verspricht spannend zu werden. Da gibt es unter tfttf.com/warum-slack gibt es die Anleitung, wie man in den Slack reinkommt, falls man da noch nicht drin ist. Und wir verlinken das natürlich in den Shownotes.
Nur selbstverständlich.
Nicht wahr? Du hast da was von Pentax aufgespießt. Was ist das denn?
Ja, was habe ich denn hier gemacht? So. Pentax KP, das ist sind jetzt Rumors, also Gerüchteküche. Da sind wohl Spezifikationen zur Pentax KP gesicherte Informationen sind durchgesickert. Ja, es geht um eine neue Pentax-Kamera, die da wohl kommen mag, mit APS-C-Sensor und 24 Megapixel, also alles ganz normal soweit. ISO soll aber bis 800K gehen.
800K was? 800
Pixel? ISO. 800K ISO.
Das ist 800.000.
Ja, das wäre eine Stufe mehr als die Sony A7S, die ja schon so ein ISO-Monster ist. Da möchte die KP also noch eins drauf schmeißen und das bei 24 Megapixeln und die Sony hat ja glaube ich 12. Dann hat sie eingebaut den 5-Achsen-Sensor-Stabilisator, finde ich sehr gut. Und sie macht auch ihr Pixel-Shifting für hochauflösende Bilder, wo dann aus mehreren leicht verschobenen Sensoraufnahmen ein hochauflösendes, also auch farbhochauflösendes Bild gerechnet wird. Und sie soll 7 Bilder die Sekunde schaffen. Das Display wird man nach oben und nach unten klappen können, aber nicht zur Seite. Ist also jetzt nicht vergleichbar mit der Displayaufhängung von der K1 oder anderen Kameras, die man so für Video, so für Vlogging benutzen kann. Also kriegst es nicht nach vorne geklappt, soweit ich das gesehen habe. Ja, bin mal gespannt, wie das mit dem ISO-Rennen so sich ausgeht. Es scheint also tatsächlich jetzt zu sein, dass das Megapixel-Rennen erstmal vertagt ist und man konzentriert sich jetzt auf das ISO-Rennen.
Ja, die brauchen irgendein Rennen, weil sie brauchen irgendwelche dicken Zahlen, die dicker sind als die Zahlen von den anderen.
Na, selbstverständlich.
Sonst verkauft sich das Zeug doch nicht mehr.
Weißt du, es ist nur zum Beispiel so.
Oder eine Feature-Liste, die mehr Punkte drauf hat, mehr grüne Häkchen.
Natürlich. Na, historisch mit den Kameras gibt es ja zum einen Belichtungszeiten und es gibt die Blende. ISO war statisch, da hast du halt einen Film mit einer gewissen Empfindlichkeit gehabt. Das lassen wir mal gerade außen vor. Aber die Zeiten, wenn man sich die mal anguckt, werden die ja auch gerundet. Also wenn du immer halbierst und immer verdoppelst, dann kriegst du schon irgendwann auch mal krumme Werte und die werden dann gerne mal auf- oder abgerundet. Also nicht immer ganz exakt. Bei der Blende ist das auch so. Das ist ja immer 1,4, ne? Oder durch 1,4. Und da wird auch immer schön gerundet, dass das glatte Zahlen sind. Also
Wurzel 2, um genau zu sagen.
Wurzel 2, genau. 1,4 irgendwas. Und jetzt wäre es natürlich langsam mal an der Zeit, dass man das auch mit diesen ISO-Werten macht. Mir ist schon klar, dass das Quatsch ist, weil du natürlich einen exakten Wert hast. Aber so 400, 800, 1600, 3200 versteht man noch, 64 ist okay und dann fängt es schon langsam an und wird blöd. Und gerade bei diesen sechsstelligen Zahlen hast du sowas von krumme Werte. Also ich fände es mal schön, wenn die Hersteller dann einfach tatsächlich da ein K hintermachen, dreistelligen Wert und dann ist gerundet. Und
ja,
so ist er kann ja intern kann er einen korrekten Wert benutzen, aber.
Genau, bei Bildschirmgrößen ist es auch so. 2K, 4K, 8K.
Ja, eben. Weil ansonsten kriegst du das ja nicht mehr auf den Schirm. Das ist dann nicht ISO 50.000, ne, 50K, sondern es ist ja eigentlich 52.000, alles Quatsch irgendwie.
ISO viel, ISO noch vieler.
Schlimm.
Naja, ja,
lassen wir uns überraschen.
Ja, also gut, neue Pentax möglicherweise eventuell, aber die Bilder sehen schon sehr offiziell aus.
Ja, es wird schon so kommen.
Das ist so ein Kunstleak, ne?
Ja,
so ein,
wahrscheinlich.
Wir leaken da, weil Leaks bekommen mehr Aufmerksamkeit als die eigentlichen Pressemitteilungen.
Ob das Firmen auch mal so absichtlich leaken?
Ja, natürlich.
Und zwar so zeitig, meine ich, so zeitig, dass sie in der Produktion noch die Notbremse ziehen könnten, wenn das Feedback scheiße ist.
Darum geht's nicht. Denen geht es unter anderem um das Erwartungsmanagement.
Ja, und es ist.
Wenn du merkst, dass zum Beispiel die Leute zu hohe Erwartungen haben und dann bei der echten Release quasi dann Enttäuschung herrschen würde, dann wird schon ganz gerne mal geleakt, damit man im Vorfeld das so ein bisschen einnordet, damit die Leute nicht zu hoch, auch zum Beispiel, es werden ganz gerne mal zu hohe Preise geleakt, damit hinterher, wenn man dann mit einem niedrigeren Preis rauskommt, die Leute denken, sieht einfach viel besser aus. Mhm. Also das ist ein alter Trick, das machen die alle. Tja.
Nichts mehr.
Was passiert denen nicht aus Versehen, glaubt mir das.
Was aber aus Versehen passiert ist, ich bin gestolpert über ein Kickstarter-Projekt.
Aus Versehen.
Das trägt einen Titel, wie man ihn sich von allen 33 C3-Videos wünschen würde. Denn es heißt Cardboard Vintage Instant Camera. Sagt genau alles aus, auf den Punkt. Es ist eine Sofortbildkamera. Und zwar arbeitet sie.
Aber Vintage ist sie nicht. Vintage heißt alt.
Sie hat Vintage Look.
Also sie tut nur so.
Betrug!
Betrug!
Nein, sie ist alt, sag ich dir gleich. Also eine Sofortbildkamera. Sie arbeitet mit den Instax Mini-Kassetten, die ja Standard sind. Die kriegst du überall.
Okay.
Sie ist komplett analog, arbeitet also ohne Batterie. Was ich ganz cool finde. Ist also eine Kurbel dran, um jeweils einen Instax-Sheet rauszukurbeln. Und dann ist das eben wie bei der Polaroid früher, dass dieses kleine Entwicklersäckchen, was da ja unten am Rand ist, dann eben rausgepresst wird und so. Also brauchst keine Batterie, musst halt dieses Bildchen rauskurbeln. Und jetzt kommt's, warum sie auch alt ist. Sie ist nämlich komplett aus recycelter Pappe / Papier gebaut. Sie ist aus Cardboard gebaut.
Okay.
Und sie hat natürlich einen Vintage-Look, also kommt so als Klappfalter daher. Du kannst sie auch zusammenfalten, hat also ein Papierbalgen, hat eine ganz einfache Linse vorne dran, hat einen Sucher mit so einer Fresnel, sagt man das?
Fresnel.
Fresnel-Linse als Sucher, die dann wohl irgendwie auch mit dem Auslöser kombiniert ist. Also habe ich auf dem Video jedenfalls gesehen, du ziehst das Ding hoch, damit hast du den Auslöser gespannt. Und wenn du auslöst, dann hast du eine Belichtungszeit, was hatten sie geschrieben, eine 250stel oder eine 160stel oder kannst umschalten. Und dann klappt der Sucher runter, so schnapp. Wahrscheinlich schließt er dann wieder. Du kannst Blenden einstellen, die sind fangen bei Blende 8 an und gehen dann halt zu bis Blende 16, glaube ich. Oder du schiebst die Linse zur Seite und dann kannst du auch ein Pinhole machen für sehr, sehr lange Belichtungszeiten. Das heißt, du kannst auch manuell belichten, also lange belichten. Bulb.
Das ist ein spaßiges Projekt.
Finde ich total lustig, vor allen Dingen für die Super Early Birds. Wenn ihr das jetzt hört, habt ihr gute Chance, sie noch für $29 zu unterstützen, zuzüglich Versand.
Plus 10 für den Versand.
10 Versand nach Deutschland.
Jetzt gerade übrigens ein weniger.
Ich habe auch schon eine geklickt.
Das ist so goldig.
Das muss man
machen. Ich hoffe, dass sie das schaffen. Die haben ja schon niedrig angesetzt. Die wollen nur $15.000 haben. Und
ich hoffe auch, sie kriegen das hin.
Ich hoffe das mal.
Aber die $30, das ist mir jetzt mal wert. Danach wird es aber auch nicht viel teurer. Da ist man einmal $32 oder $35, je nachdem, was man haben will. Oder man kauft halt gleich 2 oder 3. Wie gesagt, es ist kein Kaufen bei Kickstarter, sondern ihr unterstützt diese Idee. Und sollte sie funktionieren, bekommt ihr als Dankeschön eben ein Produkt.
Ja.
Wenn das aber eben nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Aber ich denke, das ist ein Betrag, den kann man mal investieren.
Ja, es ist erstmal lustig. Also sieht jetzt irgendwie, sieht zumindest spannend aus und sofort Bild ist immer irgendwie geil.
Ja, und vor allen Dingen keine Batterie drin. Nimmst das Ding einfach mit und machst, wie du lustig bist. Kein Ablauf, wird nicht alt. Ist doch cool. Ist aus Papier, kannst du selber flicken mit Kleber. mit Tesa oder so.
Genau, schwarzes Gaffer.
Ja, ist doch geil. Ich find's gut. Schaut mal rein.
Schön, schön.
Ja, dann
hier übrigens, ist auch mal reinschauen.
Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo. Das sind die mit den Webseiten. Und wenn ihr selber eine Webseite dort bauen wollt, könnt ihr das gratis tun und mit dem Code Belichtigung 15 Euro sparen. Boris.
Ja.
Warum sollte man denn eine eigene Website haben?
Ja, das fragt man sich in Zeiten der Social Media und allgemeingültigen Plattformen. Aber wie wir jetzt gerade wieder lesen durften, sind die Plattformen nicht immer unbedingt beständig.
Genau.
Also zum Beispiel, wer auf up.net gesetzt hat, um seine News dort zu verbreiten. Wann ist März, glaube ich, ne? Ist Ende?
Ist irgendwann, machen sie jetzt bald zu. Und Leute, die das auch tatsächlich als Blog verwendet haben, weil das gab es tatsächlich, die Möglichkeit mit mehr Zeichen und so weiter. Mhm. Man darf diesen Plattformen einfach nicht so ganz vertrauen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich selber einen eigenen Bereich baut, der den eigenen Content auch enthält. Außerdem reden wir natürlich bei so Plattformen, ich meine, die großen, ne, so Facebook und Co., die nichts kosten angeblich, ne, aber natürlich verdienen andere dann mit deinem Content Geld. Die machen dann da im Zusammenhang Werbung oder verwenden deine Social-Informationen, mit wem du connected bist, um das dann entsprechend an Unternehmen zu verkaufen, die darauf dann Werbung die einblenden.
Ja, oder du musst halt wie bei Facebook erstmal Geld reinwerfen, damit überhaupt viele Leute deine Informationen überhaupt lesen können.
Genau.
Das ist auch schon ein bisschen
doof. Ja. Und wenn diese Plattformen dann mal irgendwann zumachen, dann verschwindet in der Regel auch der Content. Und nicht bei allen kriegt man das auch so einfach raus, wie man das möchte. Das heißt, es ist ganz logisch die Folgerung, man muss unbedingt eine eigene Webseite haben, auf der man seine Sachen hat, seine Bilder. Oh, da rede ich noch gar nicht von den, wie heißt denn, von den diese Eulers, ne, diese Terms and Conditions, die man da irgendwo absegnet und dann passiert irgendwas mit deinen Bildern. Oder gibst du Rechte ab an deinen Bildern? Also das passiert ja natürlich auf der eigenen Website nicht. Mhm.
Tja. Ja, kann man sich ruhig mal klicken und ich habe gerade auch mit einer Bekannten gesprochen, die hat sich das auch mal angeschaut. Mal gucken, vielleicht nutzt sie das sogar. Also gerade wenn man sich auch mal selbstständig machen will, kann man da mal starten und da mal reinschauen. Ihr könnt kostenlos starten bei Jimdo.de. Einfach mal ein bisschen rumspielen damit, ausprobieren, verschiedene Designs mal durchtesten. Und wenn ihr sagt, das ist was und da kann ich vielleicht auch meine Produkte drüber verkaufen, dann klickt euch doch mal so ein Pro-Paket. Spart 15 Euro mit dem Code Belichtigung. Tja, Dankeschön, Jimdo, für den tollen Support.
Genau, vielen Dank. Du?
Ja.
Wo wir bei Kickstarter waren, es gibt schon wieder eine neue Drohne.
Nein.
Doch.
Soll
eine
es
neue
geben?
Selfie, eine neue Selfie-Drohne.
Oder gibt
ja,
es schon?
Naja, ich weiß es noch nicht genau. Die Flugfilmchen, die man da so sieht, sind nicht so 100% überzeugend für mich. Selfly heißt das Ding.
Selfly.
The Smart Flying Phone Case Camera. Also eine Selfie-Drohne.
Das habe ich gesehen.
Die gleichzeitig noch ein Smartphone-Case ist.
Ja.
Also du schnallst das hinten auf dein Smartphone und dann ist da diese Drohne irgendwie drin. Dann macht man das raus. Das Smartphone fliegt nicht, sondern die Drohne klappt man dann so weg. Oder
ja, die vier Flügel sind so an der Seite reingeklappt in das Gehäuse.
Genau. also ich möchte einfach alle bitten, möglicherweise ein wenig Vorsicht walten zu lassen, was das Thema angeht. Ich mag da nur erinnern an Zeno und an die Lily-Drone, über die wir letztes Mal geredet haben. Oder vor irgendwann letztes Mal, keine Ahnung. Ja. Diese gescheiterten Selfie-Drohnen. Auch hier haben wir wieder eine Kickstarter-Page, die unglaublich sexy Bilder und Filmchen und GIFs hat. Man sieht schon, wenn man sich das anschaut, das ist aufwendig und teuer produziert alles. Das ist nicht mal eben schnell so ein paar Jungs, die sagen, wir haben ein tolles Projekt und nee, da steckt jemand dahinter, der Marketing kann. Also das sind Profis, die das machen.
Ist zumindest ein sehr professioneller Filmer dabei gewesen.
Zumindest die das da aufgezogen haben. Und wenn eine Firma gut Marketing kann, heißt das noch lange nicht, dass sie gut Produkte kann. Die haben ein Goal von $125,000, die sind jetzt schon auf 178.000, haben noch 37 Tage. Und einer der Gründe, warum ich glaube, dass das Ding nicht so wirklich fliegen kann, also ich bin sehr skeptisch, ist, das soll am Ende nur im Kickstarter $89 kosten. Eine Drohne, die Selfies macht, die stabil fliegt, die so Verfolgungsmodus mit drin hat.
Also die kräftig genug ist, um ein Smartphone Huckepack zu nehmen?
Nee, das Smartphone fliegt nicht mit.
Ach so, das fliegt nicht mit.
Das ist nur an deinem Smartphone befestigt.
Alles klar. Ja.
Aber $89, die letzte gescheiterte Drohne, die ähnliches Feature-Set hatte, dazu aber noch wasserdicht war, gewesen sein sollte, war die Lily Drone und die hätte im Verkauf um die $500 gekostet. das ist nicht ganz plausibel aus meiner Sicht. Also wir verlinken trotzdem mal dahin, aber seid bitte vorsichtig.
Das kann natürlich sein, wenn das irgendwelche Standardkomponenten und ein kleiner Mikrocontroller mit irgendeiner Firmware sind. Du weißt natürlich nicht, was das für eine Qualität ist. Einmal an die Wand gedotzt, kaputt, dann wird der Preis vielleicht passen, aber also ich finde schon den Gesamtpreis für so eine Produktion von sowas und das Design schon sehr wenig Geld, ehrlich gesagt. Ich bin da auch skeptisch, was das angeht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so ein fettes Smartphone-Gehäuse haben möchte, auch wenn es fliegen kann. Tja.
Lassen wir mal so.
Das lassen wir so im Raum stehen. Sollte es dann rauskommen, ne, dann kann man ja mal noch 90 Euro draufwerfen und Spaß haben auf dem Workshop. Wir schauen mal, was passiert. Ja, was schon etwas konkreter wird und etwas professioneller wahrscheinlich ist, hoffen wir mal, ist die Konost. Weiß nicht, wie man das ausspricht. K-O-N-O-S-T, alles in großen Buchstaben.
Es geht um
eine Kamera und zwar um eine 35 mm Kamera Messsucher mit Leica M-Mount. Jetzt sag mal, Moment mal, Vollformat, Messsucher, Leica M-Mount, sprecht ihr von der Leica? Nee, tun wir nicht. Wir sprechen von der Konost, auch wenn sie so ein bisschen aussieht wie eine Leica. Das ist nämlich auch so ein Gehäuse, was total minimalistisch daherkommt. Wenn ihr euch jetzt vor eurem geistigen Auge ein Leica-Gehäuse vorstellt, egal welches, dann seid ihr ungefähr schon bei der Konost. Finde ich auch ganz interessant. Ganz klar daran orientiert, soll aber günstiger werden.
Kommt aus China, glaube ich.
Ja, richtig. Und Die haben jetzt ein Lebenszeichen von sich gegeben, hat uns der Kai geschrieben. Ich zitiere mal, von konast.com gibt es ein Lebenszeichen, auch wenn sie wohl den angestrebten, aber ungenannten Preispunkt wohl verfehlen wird, scheint es mit der Konast weiterzugehen. Damit besteht Hoffnung für eine Vollformat-Rangefinder-Kamera mit Leica M-Mount, die man dann noch fürs Glas ein Vermögen ausgeben muss. Einen guten Rutsch, Kai. Ich habe mir das mal angeguckt. Das Projekt läuft seit 2014, 2015, so in dieser Kategorie, also Ende 2014, Anfang 2015, geht um einen Messsucher mit Vollformat, 20 bzw. 24 Megapixeln. Ich weiß nicht, wo sie da aktuell stehen. Leica M-Mount, habe ich schon gesagt, und das Gehäuse erinnert an eine Leica. Sie schreiben jetzt auf ihrem Blog, dass da inzwischen Partnerschaften geknüpft wurden in der Zeit. Zum Beispiel soll ein eigener Sensor speziell für die Konost entwickelt worden sein.
Ach, jetzt, für die M10 auch gerade, ne?
Jetzt wäre ich natürlich hellhörig, für die M10 ist ja auch gerade ein 24-Megapixel-Vollformat-Sensor entwickelt worden. Ist das vielleicht derselbe? Über den Preis weiß man nichts Spezifisches. Sie schreiben da nichts Konkretes. Sie schreiben, Zitat, konkurrenzfähig mit dem Markt der Full-Frame-Kameras. Also im Original, we can say it will be very competitively priced among digital Full-Frame-Cameras. Der Termin ist verschoben. Pre-Order, also Vorbestellungen, waren eigentlich für Ende 2016 geplant und die Lieferung dann fürs zweite Quartal 2017. Das war der ursprüngliche Plan, das haben sie nicht geschafft. Es gibt jetzt noch keine Vorbestellungen. Sie schreiben, dass sie einzelne Beta-Geräte, also erste Testexemplare, in der ersten Hälfte 2017 verteilen möchten. Wahrscheinlich so Early Reviews. Und dann soll die Produktion für Quartal 3 bzw. Quartal 4 2017 geplant werden. Also ich schätze mal ein Jahr Verzug. Ja, sei es drum. Ich meine, wenn sie gute Qualität rausgeben wollen und da das Durchhaltevermögen auch finanziell haben, also auch da haben sie wohl Partnerschaften eben mit Kapitalgebern gefunden. Steht ganz schön auf Konost beschrieben, wenn euch das interessiert. Ich würde mal vermuten, wenn sie sagen, konkurrenzfähig mit dem Markt der Full-Frame-Kameras, sie schreiben natürlich nicht mit welchen. Also eine Canon 6D zum Beispiel ist deutlich günstiger als eine 5D, ist deutlich günstiger als eine Nikon D4 oder D5. Tja, wo wird die dann wohl preislich liegen? Wahrscheinlich irgendwo zwischen 2.500 und 4.500?
Vom Mount her und von dem Formfaktor ist auf jeden Fall ein direkter Angriff auf Leica.
Ja, also muss sie günstiger als 6,5 sein?
Muss sie auf jeden Fall mal günstiger als die 6 und ein paar zerquetschte sein. Ja, das werden sie wohl schaffen.
Ich würde mal so irgendwo zwischen 3 und 5. Ich sag mal 4.000 und dann gucken wir mal, was passiert. Aber genau. Es ist noch hin. Solltet ihr da draußen etwas von der Konost erfahren, dann scheut euch nicht, das uns zu schicken. Einfach an info@happyshooting.de. Es ist nicht gesagt, dass ich das immer automatisch so mitbekomme. Auch die Konost wäre ja an mir vorbeigegangen, wenn der Kai mir das nicht geschickt hätte. Also an dieser Stelle danke, Kai.
Jo, wo wir gerade bei dem M-Mount und bei Leica sind, ja. lass uns hier doch mal eine Leica-Sendung draus machen. Warum denn nicht? Wir haben nämlich von Thomas noch was nachgereicht bekommen, das hat er mir direkt per E-Mail geschickt. Das ist eine Doku über Leica, die auf NTV lief, Mega Brands Leica, 40-minütige Doku. Wir verlinken das mal auf YouTube, da wird über eben große Marken erzählt und
ja, die Mega Brands Serie kenne ich, aber die Leica kenne ich nicht.
Ich gucke ganz wenig fern, das heißt, ich habe mir jetzt einfach mal dieses Ding auf YouTube quer geguckt und ja, ist natürlich viel auch, also man könnte an manchen Stellen schon fast denken, dass da auch Gelder geflossen sind. Das volle Lob an allen Ecken und Enden. Aber es ist mal interessant. Also insofern verlinken wir das auf jeden Fall mal.
Ja, es ist eine NTV-Serie Mega Brands. Also die ist immer ein bisschen
sehr positiv gestimmt.
Bisschen sehr amerikanisch produziert wahrscheinlich.
Klar, natürlich. Mhm. Ja, und dann hatten wir noch dieses Thema, da hat Michael mir was geschickt zum Thema, ja, was ist Leica eigentlich?
Der also, Leica Michael.
Ich weiß es nicht, ob das der Leica Michael ist oder nicht, aber ist Leica überhaupt ein deutsches Unternehmen? Weil wir hatten das so salopp gesagt, ne? Leica, der letzte deutsche Kamerahersteller. Mhm. Und ja, die sind in Deutschland, die sind in Wetzlar.
Die produzieren und, doch da auch, oder? Oder schrauben zumindest zusammen.
Produzieren da und dann bin ich mal so ein bisschen eingestiegen in die Geschichte von Leica und habe einfach mal geguckt, wie sieht das eigentlich jetzt gerade aus? Also die Besitzverhältnisse, wem gehört Leica eigentlich?
Ganz kurz, weil ich gerade so schnell gesagt habe, die schrauben da zusammen. Schrauben die wirklich nur zusammen oder wird die komplett dort produziert? Also auch die Optik, der Sensor?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Kann ich nicht sagen. Aber Leica geht ja zurück auf Ernst Leitz, beziehungsweise noch früher die Karl Kellner Optisches Institut. 1849 ist das irgendwie erwähnt. Also das geht schon sehr, sehr lange zurück. Und dann irgendwann Ernst Leitz. Und haben dann eben ganz lange ihre Kameras gemacht und sind dann irgendwann 1996 tatsächlich auch an die Börse gegangen. Das ist 1996, also gerade da, wo
1996 an die Börse gegangen?
Ja, klar.
Das ist da über 100 Jahre nach den Ernst Leitz Werken.
Genau, das
wow,
ist,
okay.
Ist ja gut, die Frage ist,
haben sich Zeit gelassen.
Ich weiß den Hintergrund nicht, allerdings ist 1996 so das Jahr, in dem das Analoge umgekippt ist, also quasi angefangen hat abzunehmen, deutlich abzunehmen, weil dann eben digital langsam gekommen ist. Vielleicht wollten sie da einfach, weiß nicht, haben sie Geld gebraucht, keine Ahnung.
Wobei 1996 ja digital eher so die kleinen, kompakten Minisensoren, also das fing da langsam an, dass das sich durchgesetzt hat, aber es war jetzt ja noch nicht wirklich Konkurrenz zu einer Leica. Ne?
David sagt, 1996 klingt für ihn auch nach Telekom-Börsenwelle, also damals war ja auch der Börsengang von Telekom, wo die relativ kurzer Zeit relativ viel Kohle eingestrichen haben.
Das kann natürlich sein, dass sie sich dann auch gesagt haben, also dann auf der Erfolgswelle schwimmen wir mal mit.
Kann sein. Ja. Ich will das jetzt auch nicht bewerten. Dann haben sie Minox übernommen. 2000 hat dann der Luxusgüterkonzern Hermès 31,5% von Leica übernommen.
Ach, schau an.
Ja. Die sind dann aber irgendwann, glaube ich, auch wieder raus. Und dann hat 2004 die österreichische Investorenfamilie Gebrüder Kaufmann Anteile erworben. Und 2006.
2004? Okay.
Genau. Und 2006 hat die Investorenfamilie Gebrüder Kaufmann die vollständige Übernahme gemacht. Das heißt, Leica gehört Österreich.
Ja, schau an.
Ja, das war mir gar nicht klar. 2011 kam wohl dann noch Blackstone mit an Bord. Blackstone ist auch so ein großer Investor. Die haben dann 44% übernommen und 2012 sind sie dann von der Börse wieder aus der Börse raus, also haben ein Delisting gemacht.
Okay.
Sind jetzt nicht mehr an der Börse notiert. Wer Blackstone nicht kennt, denen gehören auch so Sachen wie Center Parks, Heide Park Soltau, Hilton, Jack Wolfskin, Legoland und noch einiges mehr. Das heißt, also da ist schon auch so, Investoren sind da schon mit drin. Und dann bin ich so ein bisschen neugierig geworden. Was ist das? Was ist eigentlich mit den anderen Firmen, die so in Deutschland noch mit Kameras zu tun haben?
Ja, also Carl Zeiss zum Beispiel.
Ja, Carl Zeiss zum Beispiel ist tatsächlich bis heute, ist die Carl Zeiss Stiftung die Alleingesellschafterin. Das heißt, Carl Zeiss, ich verlinke da mal zu einer Datenbank, Carl Zeiss, Oberkochen, sind eine Stiftung. Das wurde damals wohl, nachdem der Gründer gestorben ist, in eine Stiftung umgewandelt, damit es da keine Streitereien gibt um den Nachlass.
Das ist ja häufiger dann so. In der nächsten Generation, da muss man mal Lösungen finden.
Ein Unternehmen, was man vielleicht auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen darf, und das kennt jeder, ist Hama.
Ja.
Die wurden 1923 von Martin Hanke in Dresden gegründet. Also Martin Hanke, Hama.
Sachen.
Ja.
Hama ist Dresden?
Genau. Familienunternehmen sind jetzt in Bayern. Die fertigen natürlich und die handeln auch viel. Also du kennst ja viel Zeug, was Hama einfach unter
überall eigenen Namen verkauft. Ich habe sogar einen Kartenleser von Hama.
Genau. Aber die fertigen auch.
Ist ja geil.
In Monheim in Bayern sind die.
Ja, cool.
Und das war mir auch nicht so ganz klar. Dann gibt es noch Josef Schneider Optische Werke GmbH in Bad Kreuznach. Kennt man auch als unter der Marke Schneider Kreuznach.
Ja, aber gibt es die denn so noch? Oder ist das nur noch der Name, der da verwendet wird?
Nö, die gibt es noch. Das ist ein Optikunternehmen. Mhm. Die arbeiten natürlich auch für die Industrie. Man kennt sie ganz besonders aus dem Großformatbereich. Großformatobjektive, also Super Angulon und so weiter sind zum Beispiel Marken von Schneider Kreuznach. Denen gehört unter anderem aber auch B&W-Filter.
Ach was.
Ja, zum Beispiel. Dann haben sie 91 haben sie die Pentacon gekauft. Also Pentacon kennt man aus dem Osten als Kamerahersteller.
Ja.
Und denen gehören damit auch die Marken Praktika und Exacta.
Ja, cool.
Und die haben auch 1987 Rollei gekauft.
Nein.
Dass es nicht mehr gibt, ja.
Rollei ist jetzt auch Schneider-Kreuznach. Guck an.
Ja. Ja, nee, Rollei ist jetzt gar nicht mehr. Rollei
ist jetzt gar nicht, ja, ist klar.
Aber beziehungsweise die Marke existiert noch. Wem jetzt die Marke Rollei gehört, das ist, glaube ich.
Das ist wieder eine andere Frage, ne?
Das ist wieder eine andere Frage. Und dann noch ein bekanntes Unternehmen, was auch heute noch produziert, ist Linhof München. Das ist 1887 von Valentin Linhof gegründet worden, sitzen in München. Und die kennt man aus dem Großformatbereich. Also so 4x5 Großformatkameras, die Linhof Technica ist bekannt unter Großformatfotografen. Das ist so ein bisschen der Panzer, also ist unkaputtbar und
ja,
ist wirklich.
Bei meiner Suche super. Nach einer Großformat war ich immer wieder bei Linhof gestolpert.
Die tauchen immer wieder auf.
Ja.
Linhof hat auch den ersten Leaf Shutter entwickelt, also Verschluss, der im Objektiv sitzt. Später wurde das dann Teil von Kompur. Und Linhof darf sich auf die Fahne schreiben, dass sie, also 1887 gegründet und seither produzieren die. Das ist also ist der am längsten produzierende Kamerahersteller der Welt.
Nicht schlecht.
So viel zum Thema deutsche Kameraunternehmen.
Respekt.
Und Leica gehört den Österreichern.
Hast du Ari schon erwähnt?
Nee, Ari hatte ich noch nicht erwähnt. Gut, dass du sagst.
Ari steht für?
Also Ari kennt man aus dem Filmbereich, so Kinofilme, Ari-Kameras, das war, also viele, viele, ihr habt Ari schon oft gesehen, wenn ihr im Kino wart, weil viele der Blockbuster eben mit Ari gedreht wurden. Und das, das Unternehmen Ari kommt, woher kommen die eigentlich? Also Ari ist Arnold und Richter.
Die Anfangsbuchstaben.
Die sitzen, glaube ich, auch in München. Ja, das an Haribo.
Ja, natürlich.
Hans Riegel Bonn. Also Arnold und Richter haben das 1917 gegründet und heute ist Ari immer noch sehr dick im Geschäft, was die Kameras zum Aufnehmen von Filmen und weiteren Sachen angeht.
Ja, das hat doch auch was los in Deutschland, wa?
Die deutschen Firmen sind schon noch da. Und von manchen glaubt man es gar nicht. Also Hammer hätte ich jetzt zum Beispiel nicht in Bayern verortet.
Cool.
Tja.
Ja, finde ich ja mal schön. Ach ja.
Ja. Außerdem
was auch
hätte ich eigentlich heute noch ein Follow-up gehabt.
Genau, geht nämlich auch um Deutschland.
Zu unserer Copter-Thematik, diese neue Verordnung. Mhm. Und da hätte ich eigentlich sprechen wollen mit dem Jörg Müller. Der ist ein kommerzieller Multicopter-Pilot. Der fliegt, der ist in der Nähe und hat mich da mal kontaktiert. Der fliegt Vollformatkameras mit dicken Oktokoptern und so Zeug, macht das also gegen Geld. Und das Thema der neuen Drohnenverordnung, als ich darüber erzählt habe letztes Mal oder als wir darüber erzählt haben, kam von ihm gleich so ein Moment, du redest dich hier im Kopf und Kragen, wir müssen da mal ein paar Sachen klarstellen.
Wir müssen reden.
Sag ich, super, mach mal, ich mache ein Interview mit dir. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber der hat mit den Behörden gesprochen und die konnten ihm einfach noch nichts Genaues sagen. Der hat einen Termin gehabt wegen irgendwelchen Genehmigungen und die konnten ihm das noch nicht genau sagen. Auch nicht, wann diese Verordnung in Kraft tritt. Das heißt, in dem Moment, wo er mehr weiß, wird er sich wieder bei mir melden und dann werden wir das Interview nachholen, sobald sich da neue Erkenntnisse ergeben.
Na, bin ich mal gespannt.
Also, ja, also der, wenn es dann jemand weiß, dann wohl er.
Ja, es hieß ja erst in den ganzen Blogbeiträgen immer, ja, kommt jetzt zum Januar 2017. Gut, Januar ist jetzt rum und dauert dann wohl noch ein bisschen.
Ja.
Ja, schön. Was nicht so lange dauert, ist das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich leite dich mal kurz ein, denn wir werden auch unterstützt von enjoyyourcamera.com. Wo ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung kriegt mit dem Code HAPPYSHOOTING2017. Und wir kriegen immer schöne Sachen zum Ausprobieren. Und diesmal hast du etwas gekriegt, das hätte ich ja eher bei mir vermutet. Du hast einen Strappen gekriegt.
Das gehört jetzt aber hierher. Und zwar hat das mit dem hier zu tun.
Ah, okay.
Ich brauche eine Doppelhalterung.
Das Doppelhalterung.
Gründe, ja. Ich kann da kurz das Geräuschrätsel auflösen. Ich bin ja jetzt dann demnächst auch wieder mehrfach auf Reisen und habe mir speziell für die Reise im Mai überlegt, ich brauche was mit Kropfsensor und das muss einfach ein bisschen besser Lowlight und vor allem auch schneller sein, weil da relativ viel Wildlife dann vor die Linse kommt. Und dann habe ich mir überlegt, ich miete mir dafür eine 7D Mark II. Die einfach aktuell gerade ziemlich fit ist. Und dann habe ich mir den Preis angeguckt zum Mieten und habe ich mir den Preis angeguckt zum Kaufen und habe ich festgestellt, wenn ich mir die dreimal für 14 Tage miete, dann habe ich die fast schon gekauft. Und dann habe ich mir die gekauft. So.
Warum jetzt nicht? Man kann auch halt, mal pragmatisch sein.
Die 100D wird deshalb nicht eingemottet, aber die 7D Mark II ist einfach jetzt die Crop-Kamera für die langen Linsen und die andere dann für den weiten Winkel. Und jetzt brauche ich halt was, um diese beiden Kameras, also die Mark IV und die 7D, rechts und links irgendwie zu tragen. Und da bin ich jetzt über diesen R-Strap von Black Rapid gestolpert, den Hybrid Breathe Doppelkameragurt. Also Black Rapid hat also jetzt die neue Breathe-Serie.
Kann ich mal kurz zerlegen den Namen? Hybrid ist klar, weil du zwei wahrscheinlich trägst.
Genau.
Und Breathe?
Breathe ist, alle Black Rapids sind jetzt Breathe. Das ist einfach dünneres Material, haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Diese Strappen, diese Schulterpolster sind jetzt durchlässiger und leichter und das ist alles irgendwie so ein bisschen luftiger geworden, deshalb nicht weniger stabil, aber es sitzt einfach jetzt irgendwie, ja, es muss nicht mehr so schwer mit sich rumschleppen, das Zeug. Außerdem sind sie natürlich jetzt hier mit irgendwie Kunststoff gecoatet, die Metallteile. Das klappert nicht mehr so laut. Das ist beim Videofilm ganz interessant. Und es gibt zwei Doppelkameragurte. Es gibt den Double Breathe, den R-Strap Double. Das ist der so ein bisschen wie so ein Rucksack daherkommt. Also jede Schulter hat einen Strappen.
Ich kann gerade mal nebenbei aufmachen, ja.
Und und das andere Modell, was ich mir jetzt angeschaut habe, ist eben das Black Rapid Hybrid Breathe oder Hybrid Breathe. Und das hat quasi zwei Kameras an einer Schulter. Das heißt, du hast einen Schultergurt über eine Schulter und dann eine Kamera rechts und eine links.
Also quasi dann die eine Kamera diagonal getragen und die andere hängt dann seitlich runter.
Genau. Und der Grund, warum ich das mir lieber angeschaut habe, war, weil ich wenn ich hier mit zwei nicht ganz leichten Spiegelreflexen und eine dicke Daunenjacke anhabe und dann im Auto vom Auto rein und raus gehe, dann brauche ich was ich einfacher an- und wieder ausziehen kann.
Ah, verstehe.
Und da ist der Double, der normale rechts-links, ist dafür für mich jetzt nicht so gut geeignet, der Hybrid schon. Außerdem habe ich ja immer mindestens eine Kamera in der Hand. Das heißt, die Last auf der Schulter ist jetzt nicht so groß. Und das Teil ist, ich bin jetzt hier tatsächlich in der Villa mit Daunenjacke und zwei Kameras die Treppe hoch und runter und hin und her,
weil es halt mir gerade gut vor. Also links vor die Fenster aufgemacht.
Ein Bild für Götter. Es war total lustig, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut und ist bequem und lässt sich eben doch relativ leicht an- und ausziehen. Und du kannst sie dann natürlich separat einstellen, die beiden Gurte. Und es ist ein geiles Zeug, ja.
Also Schnapper also, sind das ja nicht, ne? Der, den du jetzt hast, der Hybrid, der liegt beim Huni.
Der
also kostet 99,99.
Ich werde nie wieder einen neuen Kameragurt kaufen müssen.
Der Double, der halt mehr so holsterartig, also wie so ein Rucksack daherkommt, der liegt bei 129,99. Naja, gut. Dafür hast du natürlich zwei Gurte, ne?
Sozusagen. Ja. Und du kannst bei dem Hybrid kannst auch einen wegklicken. Das heißt, du kannst den auch umbauen auf
einen Gurt. Ja, sehe ich gerade, genau.
Einen Gurt.
Also sind quasi zwei Gurte, die dann verbunden sind, dass sie dir nicht wegrutschen.
Genau. Ja. Also cooles Zeug, könnt ihr euch mal anschauen und wenn ihr sowas braucht, dann kauft es doch bei unserem Sponsor, der freut sich und wir freuen uns dann auch. Auch wenn er sich freut und bekommt natürlich 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2017 und wir bedanken uns ganz recht herzlich.
Jawohl. Dann schauen wir doch mal, ob wir Fragen haben.
The Social Media Fragen.
Daniel hat im Slack eine Frage gestellt zum Thema apropos Intrepid. weil Glas in einer Großformatkamera ja out zu sein scheint, was jetzt auch nicht, wie er da drauf kommt, habt ihr Tipps, wo ich ein Loch für meine Chamonix bekomme? Natürlich nicht irgendeins, es soll schon ein Qualitätsloch sein.
Zum Beispiel bei Intrepid.
Die haben
also sowas, ne? Also bei Intrepid kriegst du das tatsächlich in einer Objektivplatte mit Loch.
Die habe ich ja damals mitbestellt. Ja.
Was dann in die Chamonix passen müsste. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich gehe davon aus, dass das in die Chamonix problemlos reinpasst.
Das wäre so mein Tipp. Das ist ja Standardformat, ne? Das muss ja passen.
Und das Loch, glaube ich, ist qualitativ okay.
Gut.
Ja.
Und der Markus hat eine Frage.
Genau, hallo Boris, genau. Hallo Chris, auf die Gefahr hin, dass die Frage schon mal gestellt wurde. Eine Frage zu Adobe Lightroom. Irgendwie nervt es mich immer, dass der Import von Fotos so langsam ist. Ich habe den Katalog lokal auf einer Flashdisk gespeichert, die RAW-Daten auf einem NAS-Laufwerk mit 1 Gigabit über Netzwerk angebunden, bla 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 bla. Oh Gott, ist das lang. Viele Zahlen. Also wenn er auf die interne Flashdisk einen Import macht, dann ist es irgendwie schneller, langsamer. Ich glaube, das können wir hier nicht wirklich zerlegen. Aber er beschwert sich, dass ihm der Import einfach ein paar Sekunden zu langsam ist. Weißt du, was ich mache, wenn ich meine Bilder importiere?
Also ich weiß, was ich mache.
Ich starte den Import und dann mache ich parallel irgendwie YouTube auf oder mein E-Mail-Programm und arbeite da so ein bisschen und irgendwann gucke ich und dann ist es importiert. Also ich habe das noch nie wirklich mitgestoppt und es ist immer irgendwie schnell genug für meine Zwecke und ich...
Ja, ich mach das
unterwegs auf dem Schoß, auf dem Laptop, im Auto oder so.
Also ich starte in der Regel auch den Import, wenn ich nach Hause komme. Meistens habe ich dann meine ganzen Klamotten noch an. Trolley in die Ecke oder Kameratasche in die Ecke, Speicherkarte raus in den Rechner, Import starten. Dann kann ich in Ruhe Jacke ausziehen, Schuhe ausziehen, mir was Gemütliches anziehen, kann mir einen Kaffee aufsetzen, kann die Kameratasche neu sortieren oder die Akkus in die Ladehalterung machen. Und in der Regel ist er dann auch durch. Was er hier natürlich schreibt, ist, dass der Import, wenn er die RAW-Daten auf ein NAS-Laufwerk ablegt, länger dauert, als wenn er die auf die lokale SSD schreibt. Ja, no shit, Sherlock. Die SSD ist natürlich ein Zacken schneller als ein Gigabit-Netzwerk. Das ist erstmal ganz normal. Und wenn du die natürlich ohne Lightroom auf die Platte kopierst, wird es noch mal schneller sein, weil Lightroom natürlich... behaupte ich jetzt mal, nicht so ganz intelligente Kopierverfahren am Start hat, als wenn du das einfach nur übers Dateisystem machst. Und Lightroom macht natürlich dann auch für jede Datei, die es kopiert, einen Eintrag in der Datenbank. Da werden Metadaten auch ausgelesen. Das heißt, die Datei wird ja nicht nur kopiert, sie wird auch geöffnet. Die Header-Daten werden ausgelesen und werden in die Datenbank geschrieben. Das kostet halt alles Zeit. Die Zeit gewinnst du halt hinterher bei der Suche wieder. Also so ist das einfach. Das wirst du in Kauf nehmen können. Und ich mache das bei mir tatsächlich so, dass ich die Bilder erst lokal auf die SSD importiere, dort auch bearbeite, weil das ist schnell. Und wenn ich fertig bin mit der Bearbeitung und das Projekt ist abgeschlossen, dann kann ich in Lightroom per Drag and Drop die Bilder aufs NAS schieben. Dann bleibt die Verknüpfung erhalten. Die Bilder sind auf dem NAS. SSD ist wieder frei. Das ist eigentlich so ein ganz guter Workaround, finde ich.
So kann man es machen, ja. Wir haben auf Twitter eine Frage von John, der fragt, nach über 10 Jahren Happy Shooting, besteht da nicht die Gefahr eines HS-Burnout oder gegebenenfalls nochmal 10 Jahre mit Boris und Chris? Also HS-Burnout, ich meine,
ich fühle mich noch ganz gut.
Ich fühle mich jetzt auch noch nicht wirklich so schlapp. Habt ihr den Eindruck, dass wir schlapp sind? Also was... Was triggert die Frage? Das ist so jetzt sowieso. Lasst uns doch mal wissen, ne? Sind wir müde? Haben wir keine Energie mehr? Man wird ja auch älter, ne? So.
Ja, vielleicht reden wir jetzt langsamer als früher. Keine Ahnung.
Aber jetzt mit der schnellen Leitung.
Ja, zum Glück haben die ganzen Podcatcher ja auch zweifach Optionen.
Du, wir haben das immer wieder, dass Leute auf dem Workshop sind und sagen, ihr redet zu langsam,
wenn dann eine Live-Sendung aufnehmen. Das stimmt, ja. Ja, da müssen ja mit klarkommen, die Leute, ne? Gut. Also ich guck mal gerade. Google Plus. Nein, da haben wir nix. Auf Facebook, ich kann ja immer schnell irgendwie tick, tick, tick. Nee, auch nicht, das war's. Wir hatten noch Fragen, aber die haben wir für eine andere Folge reserviert, die wir auch heute aufnehmen. Heute am 31.01.,
die aber erst in Wochen gesendet
wird. Also wenn ihr das jetzt gerade an einem Donnerstag in einer Aufzeichnung, also in eurem Podcatcher hört, müsst ihr einfach noch ein bisschen warten.
Gut, Das war's mit den Fragen.
Ja.
Jetzt kommen wir zur Auflösung, nee, zum Gewinnerermitteln der Zerlegaufgabe. So, die Gewinner der Zerlegaufgabe. Ich habe ja feststellen müssen beim Durchschauen durch die Bilder, dass unsere Hörerschaft total gern Sachen kaputt macht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also, das könnt ihr wirklich, wenn ihr was gut könnt, dann ist das Sachen kaputt machen.
Ja, so schaut's aus. Wir verlosen
nicht auch.
Ja, ich kann auch gut Sachen kaputt machen. Ey, zum Beispiel meine Würfelunterlage mache ich gleich kaputt. Wir verlosen diesmal den Platypod Pro Max.
Oh, cool.
Den wir in einer der letzten Folgen vorgestellt haben. So dieses Mini-Tablet-große Stativ.
Stativ
mit auf, Befestigung,
Aufstellstativ.
Wandhalterung. Also das ist ja multifunktional, das Teil. Tolles Ding. Das hauen wir mal raus. Zerlegt ist die Aufgabe. Ich habe hier 26. Sehr schön. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang durch.
Fang einfach mal an. 16.
Ja, das kann ich ja meinen Würfel gleich
wieder wegpacken. Kannst du gleich wieder wegtun.
Wenn du nicht willst,
16. Sonja Wolf, 70 auf dem Dachboden.
Juhu.
Na, das sieht ja mal geil aus. Wer hat Angst vor Farbe? Ich muss mir das mal angucken. Wir sehen Einzelteile. Wir sehen ein Nummernschild. Salt Lake City.
Das sind Stücke von einem Auto.
Utah. Das sieht aus wie so ein Oldtimer. Einzelteile.
Eine halbe Corvette C1 auf unserem Dachboden. Ihr Mann lagert das da.
Ach, da steht's ja auch. Genau. Ja, irgendwie so ein...
So sieht also eine Corvette in Einzelteilen aus.
Eine Feststellbremse, lose, irgendwelche Kabellagen. Das alles auf so einer Holzplatte, so einer Sperrholzplatte oder Spanholzplatte.
Jetzt frage ich mich, liegt das da so oder hat die Sonja das da so ausgebreitet für das Foto?
Was sie auf jeden Fall gemacht hat, ist ein richtig geiles Licht gesetzt. Das ist nämlich zum einen sehr dokumentarisch, weil sehr füllend. Aber man sieht auch irgendwie so von rechts oben scheint Fensterlicht zu sein. Oder also ein blauer Blitz.
Also es ist
Blitz.
Auf jeden Fall so ein
Mischlicht. Es ist Mischlicht.
Mhm. Ja.
Und also von links vorne kommt eben wahrscheinlich ein Aufhelllicht oder eine Glühbirne im Haus. Keine Ahnung, könnte auch das Blitzlicht gewesen sein. Finde ich sehr schön, weil dieses knackige Blitzlicht, ohne jetzt große Lichtformer, zieht so richtig diese Konturen aus diesen technischen Einzelteilen raus. Und auch die Bearbeitung hat dem Ganzen richtig so ein bisschen Farbknall gegeben, so das Rot, das Grün, Grün sage ich, das Rot und das Blau. Das leuchtet richtig schön, setzt sich ganz gut vor diesem gelblichen Holz im Hintergrund ab und die Kanten sind richtig, ja, sieht so richtig technisch knackig aus. Es ist fast surreal. Also es könnte auch eine Collage sein, finde ich so. Ja, witzig gemacht und eindeutig zerlegt. Was soll ich sagen?
Das passt soweit.
Find ich
schön. Sonja, du hast gewonnen.
Ja, Sonja, schreib mir mal deine Anschrift, wo ich den Platypod Pro Max hinschicken darf an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner zerlegt. Und dann geht das auf die Reise.
Sehr schön. Dann würde ich gerne unsere 21 besprechen von Frank Borger. Titel Egon war's. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also er
Was
hat... Also,
ist denn das?
Also, wir sehen drei Tomaten auf dem Bild und die vordere Tomate ist rund aufgeschnitten und darin ist ein Uhrwerk zu sehen und da vorne liegen Zahnräder. Das, die gehören ganz sicher nicht zu dem Uhrwerk, weil die sind viel zu groß dafür. Er schreibt auch, die neue Züchtung ist sehr ballaststoffreich, neben den Mineralien Calcium, Magnesium, Phosphor, Zink und Eisen ist auch sehr viel Messing enthalten und ich gehe jetzt mal von einer Montage aus an dieser Stelle. Oder es ist, naja, die hat aber so eine glatte Haut. Das ist das ja auch, nee, das ist
ich
das
gehe eine von Montage. Einer Montage aus, ja.
Also es ist eine Montage von einer Uhr, das passt vom Licht her genau, das ist von der Belichtung her klasse. Obwohl vorne die Zahnräder alle zu groß sind und da eigentlich nicht reingehören, wirkt das so, als ob es irgendwie dazugehört. Also das erzählt einfach irgendwie eine schöne Geschichte und das finde ich sehr cool.
Also ich hätte jetzt auch im ersten Augenblick gedacht, dass das halt so eine Eieruhr vielleicht ist in Tomatenform, so ein Gadget für die Küche. Aber wenn ich mir dann die Blätter da links an der Tomate angucke, dann gehe ich doch davon aus, dass es
genau
eine Montage ist.
Das dachte ich dann auch.
Aber eine gute Montage. Schön gemacht.
Sehr cool. Also, Michael, weiter so. Hast du noch was?
Ja, es gibt so ein ähnliches Bild wie jetzt das Gewinnerbild mit der Corvette. Sowas gibt es von der Pentax. Das ist ja bei uns die Nummer 19. Das ist zerlegt Pentax MG von Ruslan Marx. Und da siehst du eben auch so eine Pentax komplett Einzelteile, alle möglichen Schraubenringe rings um den Body, um das Gehäuse angeordnet. Auch sehr, sehr technisch, halt so von oben ganz glatt belichtet, fotografiert. Das hat auch schon wieder sowas künstlerisch. Mich hat das Bild an etwas erinnert, was mein Vater mal gemacht hat. Das möchte ich an dieser Stelle mal als Bastelidee an alle weitergeben. Der hat sich damals Bilder genommen von Flugzeugen, so alt, also Doppeldecker oder Dreifachdecker, so aus dem Ersten Weltkrieg oder sowas aus dieser Zeit. Und das waren so technische Zeichnungen von diesem Flieger, also genau von der Seite zum Beispiel. Und das hat er sich zugrunde gelegt und hat sich dann im Keller aus allen möglichen Schrott, den er da hatte, also so wie hier kleine Schrauben, Zahnräder, alles Mögliche, hat er sich Teile gesucht, die eben genau auf diese technische Zeichnung gepasst haben und hat dann aus diesem ganzen technischen Einzelkram mit ein bisschen Kleber diese technische Zeichnung dieses Doppeldeckers wieder nachgebaut und das Ganze in so einem dreidimensionalen Rahmen an die Wand. Sehr, sehr geil. Daran musste ich hier denken, das sieht so aus wie das Rohmaterial dafür.
Ja, da kann man sich ja auch ein Flugzeug draus machen. Ein Flugzeug,
genau.
Tja.
Sehr schön. Ja, Eier wurden zerlegt, Äpfel wurden aufgeschnitten. Also es lohnt sich mal auf Flickr nach HS zerlegt zu filtern. Ist sehr abenteuerlich. Also Hut ab, was ihr da gezaubert habt. Jo. Sehr schön. Gut.
Ja, dann.
Dann möchtest du vielleicht noch mal Geräuschrätsel auflösen. Ach so. Wir haben das zwar vorhin in dem Werbeblock, aber wenn jetzt jemand den Werbeblock übersprungen hat.
Das ist eine Canon 7D Mark II.
Sehr schön.
Und das war jetzt die schnelle Einstellung.
Und die hast du dir geholt, weil du jetzt irgendwie ein Projekt hast mit Wildlife und...
Ja, weil ich einfach nochmal was Schnelleres gebraucht habe, was gut mit Crop und so lange Brennweiten macht.
Und besser mit ISO und überhaupt.
Auch ein bisschen und überhaupt. Außerdem war der Preis tatsächlich im Vergleich zum Mietpreis einfach so attraktiv, dass ich gesagt habe, ja.
Das, du brauchst sie mehr als einmal.
Ich brauche sie halt deutlich mehr als einmal, ja.
Okay.
Gut.
Ja, kann man mal machen, ne?
Kann man mal machen, ja, genau.
Ja, hast du denn schon, hatten wir drüber gesprochen, Anschaffung neue MacBooks. Ich habe mir ein altes 2015er geholt. Du hast ja ein altes 2013er oder was? MacBook?
MacBook Air. Baujahr, Modell 2015.
Auch 2015, also auch Masse Kohle gespart an der Stelle. Kann man das
total.
Kann man das mal in so einen Body knallen. Ja. Weil mit dem Body verdienst du ja auch wieder Geld, nicht wahr?
Davon, das wünsche ich mir.
Das wäre schon schön.
Schau mal, dass es klappt. Gut,
ja.
Das war's für die 494. Wir bedanken uns bei allen, die vor und hinter den Kulissen hier fleißig mitgeholfen haben. Und wer noch mit Shownoten möchte, meldet euch. Die freuen sich immer noch über ein, zwei Leute mehr. Und wir freuen uns, wenn ihr im Slack auftaucht. Und dann bis nächste Woche.
Bis dahin. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.